Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und hoffen, ihr hattet alle eine tolle und erholsame Zeit. Mein heutiger Gast, Michael Löhr, ist seit gut 15 Jahren im Kaminofenbereich unterwegs. Dieser Zeitraum hat mich selber überrascht, da er das Ofenfeuer im Blut hat, dachte ich, er hätte nie was anderes gemacht. Warum er sich trotzdem seit Kindesbein mit dem Feuer befasst hat, welche Rolle sein Vater dabei spielt und wie ein Arbeitgeber durch schwierige Zeiten helfen kann, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ja, wir sitzen heute mal wieder in Lüdinghausen und der Michael Löhr hat mich hier besucht. Freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich sehr und ich fühle mich ja geehrt, in diese Riege aufgenommen zu sein, derer, die bei dir im Podcast mitmachen müssen.
Ja, wir wollen ja hier ein paar interessante Persönlichkeiten vorstellen und wir haben ja schon ein paar Jahre miteinander zu tun und da ich dich da als echten Experten kennengelernt habe, denke ich, bist du genau an der richtigen Stelle. Magst du dich denn mal für die, die dich nicht kennen, einmal vorstellen?
Ja, ich bin Michael Löhr, 68er Jahrgang, bin seit 15 Jahren jetzt mittlerweile in der Kaminofenbranche. Vorher habe ich natürlich auch mal was anderes gelernt. Bin verheiratet, habe zwei tolle Stieftöchter, habe Enkelkinder. Zwei davon wohnen auch bei uns mit im Haus. Okay. Ich wohne im Sauerland, also da, wo andere Leute Urlaub machen, darf ich dann, wenn ich auch mal zu Hause bin, wohnen. Und genieße die Zeit dann auch zu Hause in der Landschaft. Das ist toll. Wir haben Stausee in der Nähe, wir haben Berge, wir haben tolle Strecken zum Fahrradfahren, zum Laufen. Das ist ein schöner Ausgleich zu dem doch eher hektischen Alltag, okay, den man dann hat.
Was hast du mal gelernt?
Ich bin gelernter Baumaschinenmechaniker.
Okay.
Also Raupen, Bagger, Radlader, Muldenkipper. Da bin ich so ein bisschen reingeboren worden.
Ja.
Mein Vater war seit Gründung eines Baumaschinenhändlers in Erwitte von Anfang an mit dabei. Mhm. Und wir wohnten in einer Niederlassung damals in Castrop-Rauxel.
Okay.
Also ich habe eine gewisse Bindung zum Ruhrgebiet und fußballmäßig ist man dann blau-weiß unterwegs.
Ist oh, das hör ich doch wunderbar ungern.
Ja, ich sehe bei dir andere Farben. Ich bin also in so einer Niederlassung eines Baumaschinenhändlers aufgewachsen.
Okay.
Das heißt, ich bin mit dem Trampeltrecker auf dem Baumaschinentieflader gefahren. Ich habe das, was die in der Werkstatt gemacht haben, dann immer nachgemacht.
Ja.
Ich hatte mit 4 Jahren einen Aufsitzrasenmäher, mit dem ich über den Hof fahren durfte.
Okay.
Und weil ich nicht an die Pedale kam, ne, kurze Beine, hat man mir Verlängerungen dran geschweißt. Und ich bin wirklich den halben Tag damit auf dem Hof gefahren zwischen den ganzen Baumaschinen. So war es dann eigentlich auch klar, dass ich das mal lerne. Ich habe da immer Spaß dran gehabt. Ich bin mit Papa samstags in die Firma gefahren. Er hat gearbeitet, ich bin Bagger gefahren, ich bin Bulli gefahren.
Okay.
Ja, damals so T2, T3 VW-Bullis.
Ja.
Das war ein Highlight.
Logisch, ja.
Bin also sehr mit Technik groß geworden. Mhm. Ich bin also war damals schon Handwerker, das war irgendwie klar, dass ich nicht studieren würde, dass ich nicht Arzt werde, sondern für mich war Schrauben. Schrauben war immer, war mir in die Wiege gelegt.
Ja, ich habe dann gesehen, du bist dann mehrere Schritte, du hast Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Vermietung, Verkauf, Abbruchmaschinen gemacht und dann Staplerzubehör und dann bist du auf einmal im Ofenbereich gelandet. Wie kam es denn dahin dann?
Ja, nachdem ich meinen Meister bei Baumaschinen gemacht habe, ich bin also Handwerksmeister, jetzt seit 33 Jahren, bin ich in den Vertrieb gegangen, weil ich gedacht hatte, du willst nicht dein Leben lang im Leben liegen und unter Baumaschinen reparieren. Mich weiterentwickelt und bin in den Vertrieb gegangen. Mhm. Ich habe also dann auch die andere Seite kennengelernt, hatte die fachliche Reputation, war sehr jung und habe dann Baumaschinen verkauft. Irgendwann wollte ich aber auch mal was anderes in meinem Leben sehen. Und das private Umfeld hat sich dann auch geändert. Man lässt sich dann mal scheiden, man zieht mal um. Und allein durch die Umzieherei damals habe ich dann was anderes gesucht und habe auch mal was anderes probieren wollen, weil ich ja bis dahin mein Leben lang nur Baumaschinen gesehen habe.
Ja.
Und immer so, halt der Sohn von meinem Vater in der Firma war. Und ich wollte auch mal was Eigenes. Mhm. Ich wollte nicht immer der Sohn vom Löhr sein. Ich wollte Michael Löhr sein.
Ja, okay.
Und dann habe ich halt was anderes probiert, bin über Hubarbeitsbühnenvermietung, Hubarbeitsbühnenverkauf. Mhm. Da ging es dann wieder in den Vertrieb rein. Bin dann wieder mal umgezogen, war dann bei einer total interessanten Firma Gabelstapler Anbaugeräte.
Mhm.
Gabelstapler haben nicht immer nur zwei Zinken.
Ja.
Da gibt's dann auch Sonderlösungen, Getränkeindustrie, die haben dann 8 Zinken vorne.
Okay.
Die können die dann hydraulisch verstellen. 8 Zinken für Leergut. Dann fahren die über Hydraulikzylinder zusammen auf 6 Zinken für Vollgut.
Okay.
Das heißt, der gleiche Stapler, je nachdem, was er jetzt belädt oder entlädt, kann sich da umstellen. Total interessant. Oder, oder Drehgeräte, dass man seine Zinken umdrehen kann und damit Behälter entleert.
Okay,
beispielsweise in Gießereien, wenn spezielle Stahlsorten gegossen werden, kommen Zusatzstoffe, Legierungen dazu. Mhm. So, das musst du natürlich dosieren. Das Ganze halt nicht wie am Kochtopf mit dem Salzsteuer, sondern das geht dann halt maschinell.
Ja.
Und da hat sich diese Firma drauf spezialisiert. Okay. Und das habe ich dann als Techniker in der Auftragsvorklärung gemacht. Das heißt, ich musste immer abstimmen, welche Komponenten passen bei dem Stapler, was hat er für einen Hubschlitten, so das Bindeglied zum Hersteller.
Ja.
Ich war also häufig Bindeglied zwischen Technik und Vertrieb.
Ja.
So wie heute noch.
Ja, irgendwie ist das geblieben, ne? Und dann ging es zum Feuer.
Ja, dann kam eine wirtschaftliche Krise. Dieser Hersteller musste Personal abbauen.
Okay.
Ich war betroffen und war schlagartig arbeitslos. Und dachte, was machst du denn jetzt?
Ja.
So, und ich hatte immer sehr unbewusst, wenn ich irgendwo gewohnt habe, Häuser gehabt mit einem Kaminofen drin.
Okay.
Weil ich kenne es von Kindheit an.
Ja.
Und wir hatten damals 74, sind wir von Castrop weggezogen an eine Lippe, einen offenen Kaminofen im Haus. 80 Zentimeter breit, 50 tief, so wie man sich das vorstellt, gebrannter Klinker ringsrum, oben große Schürze, so ein Sims vorne dran. So, und damit hat Papa halt immer geheizt, weil Heizöl wurde teuer.
Ja.
Und das habe ich halt von Kindesbein. Ich bin halt sehr von Vater geprägt.
Ja.
Fand ich das immer toll mit Holzheizen.
Ja.
So, und dann fällt schon mal Glut nach vorne raus und kokelt den Teppich an. Da war dann die erste Modifizierung ein Gitter.
Ja.
Man kann ein Gitter da vorstellen. Irgendwann haben wir aber gesagt, Mensch, das brennt alles immer so schnell weg und wir brauchten viel Holz.
Ja,
der kann ich mir vorstellen. War halt bei jeder Gelegenheit, war der wintertags oder im Herbst, war der an. Und dann habe ich Papa geholfen, als kleiner Junge damals, wir machen eine Scheibe davor.
Okay.
Hitzefestes Glas, damals waren die Platten wie Panzerglas dick, also ich sag mal 10 Millimeter. Ja. Unglaublich schwer, ein Stahlrahmen geschweißt, dicke Scharniere da dran. Und dann ging der Ofen aus, weil er keine Luft mehr kriegte. Okay. So, nächste Modifizierung. Wir brauchen Luftschieber. Ja. Dann haben wir aus Ackerschienen. Eine Ackerschiene ist beim Trecker hinten am Heck ein Blechstreifen, 5 x 2 cm mit ganz vielen Löchern drin. 2 Schienen voreinander mit einem großen Hebel an der Seite. Sah total matriarchalisch aus. Ja. Damit kann man jetzt Luft reinlassen, wenn man will, und man kann dosieren.
Wahnsinn.
Jetzt hatten wir ganz viel Luft von unten ins Feuer. Und wenn man sich das Feuer so bewusst mal anschaut,
ja,
das ist natürlich bei so einem offenen Kamin, siehst du halt, ne, Blick ins Feuer, wie funktioniert denn das? Wo klappen die Flammen wieder um? Warum ist das so? Ja. Und lernt dann auf ganz normalen Weg, wie Feuer funktioniert.
Ja.
Und das hat mich so infiziert. Wir haben dann eine zweite Ackerschiene oben dran gebaut und so hatten wir Scheibenspülluft. Da kannte ich die Begriffe alle gar nicht. So, und somit hatten wir einen offenen Kamin umgebaut. Das war mit Sicherheit nicht so geprüft.
Wahrscheinlich nicht.
Das war damals irgendwie so in den 80ern nicht. Aber es hat super funktioniert. So, und seitdem bin ich Berufspyromane. So, den haben wir dann noch weitergebaut. Also das war never ending story. Das war immer Baustelle. Und da hat Papa dann einen Einsatz geschweißt, einen Rohrwärmetauscher mit 20 Rohren nebeneinander, vorne, oben, Sammler, gekantet. Dann haben wir da drin Feuer gemacht und haben das Heißwasser in die Heizung eingespeist.
Ja.
So, dass ich dann halt viele, viele Jahre später mit wassergeführten Kaminöfen zu tun bekommen habe bei einem meiner Arbeitgeber, habe ich drauf zurückgreifen können, auf die Infos, die ich hatte, mit Pumpe, mit Vorlauf, Rücklauftemperatur, mit thermischer Ablaufsicherung. Jetzt hatten wir keinen Pufferspeicher, das ging halt direkt in die Heizung.
Ja, war ja nicht ganz so heiß.
Dann musst du halt immer aufs Thermometer gucken und wenn du dann siehst, oh, jetzt haben wir schon 85 Grad, dann muss man halt schnell irgendwo hinrennen und Heizkörper aufdrehen. So habe ich das vor damals noch vor Augen. Das war geübte Praxis. Aber so bin ich ans Feuer gekommen und diese Leidenschaft, ein Feuer im Haus zu haben. Die Wärme, die Magie, Feuer hat mich nie wieder losgelassen.
Aber dass du dann bist ja bei der Firma drauf gelandet, das war dann mehr oder weniger Zufall. Die haben gesucht und du hast gesucht.
Genau, die haben gesucht, einen Projektmanager.
Ja.
Da habe ich die Stellenbeschreibung gelesen, ob das sowas für mich ist. War erst am Zweifeln, drüber nachgedacht und die Frau hat dann damals gesagt, Mensch, das ist doch genau dein Ding, du bist doch immer am Feuer machen. Wir hatten damals einen Kachelofen in dem Haus, wo wir wohnten, so mit Luftkästen an der Seite. Ach, Feuer ist schön.
Ja.
Dann Bewerbung hingeschickt, dann kam auch recht schnell ein Anruf und dann hatte ich halt ein Bewerbungsgespräch mit Uwe Drof, Angela Drof mit dabei, total liebe Menschen, tolles Gespräch. Und dann haben wir gesagt, wir melden uns bei Ihnen.
Okay.
So, wir dann nach Hause gefahren und tags drauf kam dann ein Anruf.
Okay.
Dann habe ich Till Klass kennengelernt, habe Steffi Stucke kennengelernt, die Tochter. So, und dann waren wir uns relativ schnell einig und ich bin bei Drof angefangen.
Ja, bist ja auch ein paar Jahre gewesen, ne?
War 10 Jahre da,
hab
ganz viel gelernt über die Branche, über Kaminöfen, über Typprüfungen, über Normungsumstellungen. War dann häufig involviert in der Entwicklung, Prüfstellen, Hersteller. So war ich wieder ein Bindeglied. Hab auch Kundendienste mitgemacht, wenn der Kundendienst krank war oder ausgefallen war, weil ich kannte halt dann durch meine tägliche Arbeit, ich wusste, wo jede Schraube sitzt, wie der Türverschluss aufgebaut ist und bin dann auch da eingesprungen.
Ja, ich kann das ja bestätigen. Immer wenn du bei uns in der Ausstellung vorbeigekommen bist, hast du erstmal alle Öfen nachgeguckt.
Und, das ist halt wichtig, wenn der Hersteller zum Händler kommt. Einmal durch die Ausstellung gucken, ein bisschen Kupferpaste an die Verschlussrollen. Einmal eben durchgucken, geht alles, quietscht nichts. So haben wir uns ja vor 15 Jahren kennengelernt.
Ja, so ist es, Wahnsinn. Jetzt bist du mittlerweile bei der Firma WAM.
Ja. Seit 5 Jahren, also das war das Jahr vor Corona.
Ja.
Die Messe in Verona war, glaube ich, im Februar.
Okay.
Von da aus wurde ja ein Teil Corona nach Deutschland eingeschleppt. Und im März bin ich angefangen und im April war Shutdown. Das war nicht wirklich ein schöner Anfang, weil wir wurden verdonnert, zu Hause zu bleiben.
Ja.
Das ist für mich als Arbeitnehmer war das ein total komisches Gefühl. Du musst doch jetzt was tun, du musst dich einarbeiten und der verdonnert dich, die Füße stillzuhalten und bleib mal zu Hause. Das haben wir aber auch nur eine Zeit lang gemacht. Wir sind dann aktiv geworden. Ich war mit dem Vertrieb dann draußen. Wir haben einen Sprinter bei Sixt gemietet, haben Öfen reingeschraubt und haben halt die Händler besucht. Haben die Verona-Neuigkeiten dann als Prospekt zum Anfassen in Natura gezeigt. Die waren heilfroh, wieder Menschen zu sehen. Die Geschäfte waren ja teilweise geschlossen. Überall gab es unterschiedliche Bestimmungen. Mit Maske, ohne Maske, 2 Menschen auf einen oder nicht. Das war ja total wirre.
Ja, hat sich auch jede Woche geändert gefühlt.
Ja.
Wahnsinn. Ja, du machst jetzt bei WAM, machst du aber auch, bist auch irgendwie wieder in allem involviert. Also du bist, machst einen Vertrieb mit, du machst Kundendienst und eigentlich auch in der Entwicklung, oder?
Ich bin Hans Dampf in allen Gassen, wie immer. Ja. Wenn man mich laufen lässt, laufe ich.
Okay.
Ich bin Werkskundendienst, als deutsche Berufsbezeichnung.
Ja.
Ich bin ja in Dänemark angestellt, betreue Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland. Habe jetzt seit letztem Jahr einen Kollegen dazu bekommen, Gott sei Dank, weil durch diesen Corona-Boom wurde das einfach zu viel. Das war dann nicht mehr zu schaffen.
Ja.
Wir haben letztes Jahr 25.000 Öfen produziert. Über die Hälfte davon geht nach Deutschland. Das kann dann einer alleine einfach nicht. Zumal ich ja dann halt nicht nur Kundendienst mache, sondern dann geht das los. Die Händlerschulung, wenn Händler Tag der offenen Tür haben, Ofentage haben, mit dem Showwagen fahren. Ich betreue die komplette Hagos in Deutschland, die Außendienstler. Also bin dann so bis zum Niederlassungsleiter, die betreue ich. Alles andere macht Dänemark dann direkt. Finde ich eigentlich eine gute Aufteilung. Ich bin wieder an der Basis, so zwischen Endkunde und Vertrieb.
Ja, ist, glaube ich, deine Position.
Ja, es findet sich immer wieder zurück. Und das Schöne ist, die Firma WAM lässt mich machen.
Ja.
Die bremst mich sehr selten ein. Okay. Die nutzen das wirklich sehr geschickt aus, so die Stärken, die ich dann habe, optimal umzuwandeln, dass der Löhr sich da irgendwo wieder einbringt.
Ja, du hast ja bis jetzt immer, glaube ich, deutsche Arbeitgeber gehabt. Ist das ein Unterschied?
Ja, die Mentalität der Dänen, da muss man sich dran gewöhnen.
Okay.
Bei Droof kannte ich das ja auch mit Mentalität von ausländischen Produktionsbetrieben. Das ist nicht so einfach. Das muss man wirklich immer im Hinterkopf haben. Die denken anders. Die sind in manchen Bedingungen einfach etwas langsamer.
Ja.
sie sind sehr entspannt. Dieses Hügge wird wirklich da gelebt.
Ist wirklich so, ja, okay.
Das ist dann, wenn man als Deutscher sehr dynamisch unterwegs ist. Hektisch, Zeit, da kommst du in Dänemark nicht weit, da läufst du vom Baum.
Okay.
Das ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Ja.
Oder dass eine Firma im Sommer 3 Wochen Werksferien hat.
Ja.
Das kannte ich gar nicht. Ja. So, und dann ist wirklich das Telefon aus, du kriegst keinen. So, und da kann der kleine Löhr ein dringendes Ersatzteil wollen. Nein,
das
kriegt er einfach nicht. Punkt.
Okay.
Das war für mich auch eine Riesenumstellung. Aber ansonsten, das ist toll. Ein Großteil der Belegschaft in Dänemark ist deutschsprachig.
Ja.
Wenn es dann da mit anderen nicht weitergeht, dann auf Deutsch, Englisch, bis man irgendwann auf Englisch ist. Aber das funktioniert toll.
Du bist ja auch in die Entwicklung neuer Öfen involviert. jetzt als Ofenbauer habe ich ja nur mit fertigen Produkten eigentlich zu tun, aber wenn ihr sowas entwickelt, sind da die Aufgaben eigentlich? Ich sage mal, eines ist Design, aber da habt ihr, glaube ich, Designer mit da dran, aber die Verbrennungstechnik macht der Designer nicht, oder?
Genau, das ist so eine schwierige Schnittstelle zwischen Optik, letztendlich muss es dem Kunden gefallen.
Ja.
Wir arbeiten mit dänischen Möbeldesignern zusammen oder Möbelarchitekten nennen die sich ja.
Okay.
Die sorgen schon mal dafür, dass die Linienführung passt, dass der Ofen optisch gefällig ist.
Ja, ja.
Wer unsere Öfen kennt, weiß, da guckt kein Luftschieberhebel raus, keine Ascherostbetätigung. Das ist halt alles sehr clean.
Ja.
Dieses skandinavische Design sehr minimalistisch. Aber Linienführung ist wichtig.
Ja.
Und das bringen uns halt die Möbelarchitekten bei.
Okay.
Und der technische Part ist dann halt in den Genen der Firma WAM zu finden oder früher als ABC-Kaminöfen vor 53 Jahren gestartet. Die Verbrennungstechnik ist halt wichtig. Ja. Wir müssen ja halt schließlich Emissionen einhalten, Grenzwerte. Ja. Normungsumstellung jetzt aktuell von 13.400, müssen wir auch rausschneiden, von 13.240 auf die jetzige 16.510, die uns ja dann ab November zwingend begleitet.
Großes Thema.
Großes Thema, schwieriges Thema.
Habt ihr denn, also ich weiß, einige Hersteller haben ja Probleme mit den Zeiten. Habt ihr alle geprüft neu oder kriegt ihr das bis dahin hin?
Wir kriegen einen Großteil hin.
Okay.
Zwei Modelle schaffen es nicht.
Ah, okay.
Das sind aber auch die ältesten, die wir im Portfolio haben.
Ja.
Und da sind die Nachfolger aber in den Startschuhen.
Okay.
Das heißt, da wird es dann Nachfolgegeräte geben, die natürlich auch im Zeitplan der Prüfstellen ein bisschen festhängen.
Ja, ja,
da gibt's dann vielleicht mal eine Lücke von ein paar Monaten, wo es dann eine Serie halt so nicht gibt.
Ja, ja, ja,
gut, das tut weh, aber das ist der normale Gang der Dinge.
Ja, ich sag mal, ist ja ein Problem in der Branche letzten Endes, dass alles bis dahin.
Ja, aber Verbrennungstechnik ist halt für uns immer ein wichtiger Punkt.
Mhm.
Wir arbeiten ja seit 40 Jahren mit Bimetallautomatik, bei einigen Geräten parallel mit einer elektronischen Steuerung, seit 2012 mittlerweile. Da gehen wir ja beide Wege.
Mhm.
Das hilft uns aber, die Grenzwerte einzuhalten.
Okay.
Das ist für uns halt ein wichtiges Thema, dass wir Öfen haben, die nicht nur auf dem Papier gut sind, sondern später auch draußen in der Praxis funktionieren.
Ja.
Wir haben halt im Vorgespräch schon ein paar Kuriositäten mal besprochen. Und es nützt ja nichts, wenn ich Klassenbester bin, aber draußen nicht funktioniere.
Ja, ja, ja.
Und das ist halt der Anspruch von WAM, dass die Öfen nicht nur toll aussehen, sondern praktikabel sind.
Ja. Ich sag mal, eure Feuerräume sind ja tatsächlich auch geformt und haben dann irgendwelche Schlitze oder Luftführungen drin. Wie wird sowas dann entwickelt?
Natürlich computerunterstützt.
Okay.
Wir arbeiten in Dänemark mit dem Technischen Institut, Dänisch Technologisches Institut, zusammen und greifen da auf Kapazitäten zurück, was wir selber dann teilweise nicht haben oder man braucht es zu selten
und dann
Dienstleister dafür, um Strömungen beispielsweise zu berechnen, dass man die Form von Prallplatten oder Umlenkplatten wirklich ausklügelt und da noch viel Optimierung findet, dass die Öfen dadurch besser werden.
Ja, aber im Prinzip wird es dann wirklich erst am Reißbrett entworfen und dann baut ihr dann so ein Modell und stellt es auf den Prüfstand, oder?
Wir haben ja Brennkammern, die uns seit den 90er Jahren begleiten.
Ja.
Sie hatten ja alle gute Vorgänger.
Ja.
Die sind teilweise unverändert noch im Einsatz, vielleicht hier und da ein bisschen modifiziert. Das waren gute Würfe.
Ja.
Das versucht man natürlich möglichst lange auch zu halten.
Logisch,
wenn du so ein Evergreen hast und die Öfen aus den 90er Jahren haben ja auch die aktuellen Bestimmungen immer noch erfüllt. Ja. Die brauchten ja auch gar nicht ausgetauscht werden. Ne, da merkt man ja, wie gut die das ist.
Gut,
und dann machst du da halt Feintuning und trimmst die halt noch ein bisschen, wenn es irgendwo um 10, Grad Abgastemperatur geht oder okay. sowas. Da kommt man ja dann hin. Das ist Feintuning. Ja. Das machen wir auf dem firmeneigenen Prüfstand, wo die ganzen Vorprüfungen aber auch dann schon laufen.
Okay. Ja, du bist ja quasi ein Problemlöser im Kundendienst. Das ist ja so, wie ich dich kennengelernt habe. Also irgendwie findest du immer eine Lösung. Jetzt hast du da auch mit den Endkunden ja zu tun.
Ja.
Wie empfangen die dich?
Freudig. Ja. Weil ich stets bemüht bin, pünktlich zu sein. Ich, okay. ich komme eigentlich schon immer 5 bis 10 Minuten vor dem gemachten Termin.
Ja.
Ist halt alte Schule, ne?
Ja.
Und wie? Sie sind schon da?
Okay.
Viele Endkunden erleben Handwerker als äußerst unpünktlich und unzuverlässig.
Ja.
Und sind dann total verblüfft, wie der ist schon da.
Ja.
So, dann stehe ich mit meinem Köfferchen vor der Tür und ich finde das immer toll. Ich mag Endkunden.
Okay.
Das ist so eine vielfältige Schicht. Von bis ist ja immer alles dabei.
Ja.
Und es ist so schön zu sehen, wenn man dann geht und du guckst in glückliche Augen, Problem gelöst.
Ja.
Für mich ist eine Reklamation auch immer eine Chance.
Ja.
Ich finde das Gespräch mit den Endkunden so wichtig. Letztendlich ist er ja der mein Gehalt bezahlt, weil er kauft den Ofen.
Ja, stimmt.
Und ich bin immer dankbar, auch Input zu bekommen von der Basis.
Ja.
Es geht ja schnell, dass man die Bodenhaftung verliert. Und sowas erdet einen immer.
Ja.
Und du kriegst Informationen, wo man selber den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht.
Ja.
Total interessant.
Okay.
Ich genieße das.
Ja, ich sag mal so, bei uns sind sie dann manchmal ein bisschen böse, aber
ja,
weil irgendwas nicht funktioniert. Aber ich meine, ich kenne das bei unseren Monteuren auch oder Ofenbauern, wenn die dann rausfahren, dass der Kunde denen dann anders gegenübersteht, als wenn sie vorher im Büro gemeckert haben.
Ja, und dann ist der erste Druck ja schon mal weg.
Ja.
Und dann muss es aber auch schnell gehen.
Ja.
Ich versuche wirklich Reklamationen binnen 14 Tagen zu erledigen.
Ja,
in ganz Deutschland. Das schaffe ich in 90% der Fälle schaffe ich das.
Wahnsinn.
Wenn ich jetzt Teile aus Dänemark brauche, weil ich irgendwas austauschen muss, dann ist allein durch den Frachtweg schon mal eine Woche länger drin.
Ja.
Oder man erreicht Kunden nicht, dann sind die im Urlaub oder terminlich.
Ja, ja.
Passt es einfach nicht, weil man in der Region jetzt mal gerade gar nicht ist.
Ja.
Aber ansonsten habe ich da eine ganz gute Quote.
Ja.
Also die mich kennen, die wissen das.
Kann ich definitiv bestätigen. Also das ist schon manchmal, wo man denkt, warum ist der da jetzt schon gewesen? Wie schnell geht das?
Also ja, mein Ziel ist ja, beim Kunden zu sein, bevor es kaputt geht.
aber wahrscheinlich hast du da noch ordentliche Kilometerleistung drauf, oder?
Ich hatte in Corona-Zeiten, 2 Jahre, da war ich wirklich 6-stellig. Das ist nicht gesund.
Nee, das ist wohl wahr.
Deswegen war WAM auch gefordert, da eine zweite Person im Kundendienst einzustellen. Wir hatten ja ein Wachstum, das war ja völlig irre. Wir sind ja von 10.000 bis 12.000 Öfen im Jahr. Das war ja für uns normale Auslastung vor Corona.
Ja.
In Corona auf 35.000 hoch.
Wahnsinn.
Und wir haben letztes Jahr 25.000. Also es normalisiert sich.
Ja.
Aber dennoch ist es, wir haben Marktanteile gewonnen. Wir sind ein bisschen die Treppe weiter hochgeklettert.
Ja.
Und der Bedarf ist halt da. Wir haben ja auch erkannt, wir müssen viel Schulung machen bei Händlern. Da wechselt ja auch mal das Personal.
Ja.
So, und dann kommt da ein Schuhverkäufer, der jetzt Kaminöfen verkauft.
Ja.
Das kann ein super Verkäufer sein, weil der halt seine Technik drauf hat. Aber auch er braucht ein bisschen Fachwissen.
Ja,
und definitiv. Da ist dann der Hersteller oder ich gefragt, dem im Crashkurs oder auch ausgiebig das beizubringen.
Ja.
Mache ich gerne.
Ja, ich kann nicht bestätigen.
Ich hatte sogar mal damals einen Versuch, Berufsschullehrer zu werden.
Okay.
Wo ich da so eine Wechselphase hatte, war das eine Option.
Ja, ja.
Da konnte man als Meister wechseln zum Berufsschullehrer mit irgendwie 2, 3 kleinen Zusatzprüfungen.
Ja.
Ich habe es ernsthaft in Erwägung gezogen.
Okay.
Aber ich glaube, es wäre mir nachher zu langweilig geworden. Ich brauche ein bisschen die Abwechslung in meinem Alltag.
Ja, das mit Sicherheit. Aber ich kann dir auch eins sagen, also ich bewundere jeden, der in der Berufsschule tätig ist. Ich mache das ja in der Meisterschule, das mache ich sehr bewusst, ja, weil die, die da hinkommen, die zahlen sogar dafür, die wollen das. Und das habe ich bei den Berufsschülern nicht immer das Gefühl. Also ich habe das mal, ich habe vor 30 Jahren habe ich mal Zivildienst gemacht, da habe ich Erste-Hilfe-Kurse gegeben. Und da gab es so ein Projekt hier in der Hauptschule. Die haben ein halbes Jahr Erste-Hilfe-Kurse gemacht und ein halbes Jahr einen Mofa-Führerschein.
Ja.
Das war der Horror meines Lebens. Also, dass die sich in dem Unterricht nicht den Helm an den Kopf gehauen haben, war alles. Und ich bin da voll engagiert damals reingegangen, habe meinen Unterricht vorbereitet, habe den durchgezogen, bin eine Woche später wieder da gewesen, habe die abgefragt, die wussten nichts mehr.
Ja.
Also das, ich bewundere jeden, der das kann. Für mich war es nichts, definitiv, da war ich schon geheilt. Sagt, Meisterkurs, wunderbar, macht viel Spaß, aber da kommen auch von sich aus Fragen. Also ich meine, ich bin ja auch einer, der dich immer gerne löchert. Das ja. Blöde ist ja, du hast ja immer Antworten drauf. Aber das hast du, glaube ich, in der Berufsschule eher seltener, in der Meisterschule. Die haben halt auch meist eine gewisse Erfahrung, dass die mal was in der Hand hatten und auch schon mal einen Fall hatten, wie wir dann darüber diskutieren, und dann kommt halt einfach eine wesentlich offenere Diskussion zustande. Also
ja, ich glaube, dass diese Generation, die eine Ausbildung macht, es sind ja verdammt junge Menschen, die sind 17, 18, 19, die sind einfach noch nicht so weit, dass die Ernsthaftigkeit wirklich verstanden haben, um was es denn dann tatsächlich geht.
Ja, denen fehlt, ich sag mal, gar nicht böse, aber natürlich fehlt denen ja auch die Erfahrung. Die sind das erste Mal auf der Baustelle gewesen und die haben vielleicht Fragen, aber mit Sicherheit nicht zur Ofentechnik.
Ja, also, genau.
Ja, das ist, zwischendurch hat es dich dann einmal umgehauen.
Jupp.
Magst du was darüber sagen?
Ja, gerne. Ein Thema, was einige in der Ofenbranche mittlerweile kennen, ist das Thema Burnout. Mhm. Du hattest es in einer der ersten Folgen vom Podcast ja auch. Ja, natürlich hat sowas Ursachen.
Ja.
Ich habe vorhin ja schon gesagt, ich bin ja sehr vaterlastig geprägt. Und als Kind guckt man sich Verhaltensweisen der Eltern ab. Mhm. Bei uns zu Hause war es völlig normal. Vater geht samstags arbeiten und Vater sitzt sonntags zu Hause am Schreibtisch und arbeitet. Das stellt dann ein junger Mensch gar nicht in Frage, ob das so richtig ist oder nicht. Warum? Wenn Papa das macht, ist das so richtig. Ja, ja. Später im Beruf, hat man ja so, Vater ist immer eine Art Idol für mich.
Ja, ja.
Wir haben einen super Kontakt miteinander. Dann kommt man in Drucksituationen und sagt sich, dann machst du halt samstags auch noch, dann fährst du samstags da mal eben hin.
Ja.
Das gipfelte dann darin, dass ich in der Zeit Weihnachten, Silvester ein Jahr lang unterwegs war und Reparaturen durchgeführt hatte. Wir hatten ein Software-Update bei unserer Smart-Control-Steuerung und das war schiefgelaufen.
Okay.
Da waren Fehler enthalten und ganz viele Kaminöfen sind halt ausgefallen, konnten in der für viele wichtigsten Zeit des Jahres, Weihnachten bis Neujahr, nicht heizen.
Okay.
Und dann habe ich mir meine Frau ins Auto gepackt, dann sind wir Kunden abgefahren und haben repariert. Die waren super dankbar.
Ja, ja.
Und dann steigert man sich da rein und arbeitet für die Firma, als wenn es die eigene wäre. Mhm. Das führt dann irgendwann dazu, dass man sich überarbeitet, es aber gar nicht bemerkt.
Okay.
Man stellt es nicht in Frage, weil Papa hat das früher ja auch so gemacht.
Ja, dann kenne ich das auch, ja.
Ja. Und das hat mich dann irgendwann umgehauen. Ich habe keine Nerven mehr gehabt.
Mhm.
Wer mich kennt, weiß, ich bin immer sehr, sehr ruhig und entspannt. Das kippte.
Okay.
Und ich wurde dann teils am Telefon sehr angespannt und bin dann irgendwann auch ein paar Mal aus der Haut gefahren.
Okay.
Und dann habe ich aber festgestellt, das kann ja so nicht richtig sein. Das bin ja gar nicht mehr ich.
Ja, ja.
So, und diese Corona-Zeit hat sehr, sehr viel abverlangt.
Ja,
voller Einsatz, viele Übernachtungen, kaum zu Hause und auch kein Ausgleich.
Mhm.
Der Ausgleich fehlte.
Ja, ja.
Ich habe mir professionelle Hilfe geholt. Meine Firma hat mich super unterstützt in der Zeit. Ich hatte vollen Rückhalt. haben mir gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst.
Ja.
Wir warten auf dich, komm wieder.
Ja, ja.
Aber komm dann auch gesund wieder.
Ja.
So, und dann hatte ich tatsächlich mal von November bis April einen Aufenthalt. Ich war in einer professionellen Klinik dafür und habe halt die Hilfestellung bekommen, die ich brauchte, um dann gesund weiterzumachen. Ich habe ganz viele Erkenntnisse gewonnen.
Mhm.
Ich habe angefangen, Sachen in Frage zu stellen, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe.
Okay.
Also wirklich Bewusstsein erlangt.
Ja, ja,
im wahrsten Sinne des Wortes
für
Handlungen und Tätigkeiten und Ideologie kann ich jedem nur raten, der solche Veränderungen an sich feststellt, holt euch professionelle Hilfe über den Hausarzt, zum Facharzt und notfalls auch in eine Klinik. Die wissen, was sie tun. Die kennen das und es sind viel mehr, als man denkt.
Ja, definitiv. Und du hast das aber wirklich selber festgestellt und dann auch so vollzogen in dem Sinne? Oder kam das auch von außen? Oder ist man dafür nicht aufnahmefähig?
Man ist erstmal nicht ausnahmefähig. Ich hatte aber einen Arbeitskollegen zu der Zeit, der das auch hatte.
Okay.
Und dadurch war ich schon mal ein bisschen geweckt und habe viel mitbekommen.
Ja.
Dass man dann natürlich noch mehr auf sich achtet.
Ja.
Und da bin ich dankbar für.
Ja, ja.
Auch für die Informationen und die Hilfe, die ich dazu von ihm bekommen habe.
Ja.
Das war gut.
Aber du bist heute gefühlt nicht viel weniger unterwegs oder täuscht mein Eindruck?
Ich bin bewusster unterwegs.
Okay.
Ich versuche natürlich nicht mehr jeden Tag 12 Stunden und ich bin jetzt aktuell auch bei 70.000 Kilometer Fahrleistung im Jahr.
Müssen wir ausreichen.
Also es hilft mir schon, lange Fahrtwege dann nicht zu haben, weil der Kollege im Süden dann einspringt und mir diesen ganzen Raum dort abnimmt.
Okay.
Das hilft mir dann, meine Arbeit auch anders zu verteilen, dass ich mehr Fokus auf Schulung legen kann, auf Betreuung von Händlern und dann auch mal hier und da am Wochenende unterwegs bin, wenn Ofentag ist.
Ja.
Es ist auch immer wieder schön.
Ja, das ist immer angenehm, das kann ich so sagen.
Ja, weil dann hast du wirklich die Kunden da, die möglicherweise dein Produkt kaufen und versuch die dann halt auch zu begeistern.
Ja. Ich fand es damals auch eine tolle Reaktion von deinem Arbeitgeber in dem Sinne. Ich habe das ja auch mitgekriegt. Wir haben ja dann irgendwann eine Mail gekriegt, und die haben dich komplett abgeschottet, hätte ich fast gesagt, und das auch toll gemacht. Also fand ich beeindruckend, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, es waren dann dänische Techniker hier unterwegs, die vielleicht nicht Deutsch konnten, aber die Aufgabe mit gelöst haben.
Ja, das hat echt toll funktioniert. Ja, aber schön, dass das erledigt ist, hätte ich fast. Oder ist es erledigt? Frage ich jetzt mal ganz blöd aus deiner Sicht. Wenn du das jetzt bewusster machst.
Es ist nie erledigt.
Okay.
Es ist nie erledigt.
Also
es ist eine tägliche Geschichte, bei der man permanent wach sein muss und drauf achten muss. Der Mensch fällt sehr schnell in alte Muster zurück.
Ja, genau.
Nimm Raucher, nimm Alkoholiker. Die Rückfallquote ist sehr groß.
Ja.
Ähnlich schätze ich sie auch bei Burnout oder den Handlungsweisen dazu ein, die dazu geführt haben. Von daher muss man sich schon täglich beobachten.
Ja.
Man lernt aber in so einem Klinikaufenthalt auch Werkzeuge, Tools und Skills kennen, die einem dazu helfen.
Okay, ja.
Ich habe beispielsweise ganz einfache Sache, so ein Balance Board. Es geht immer um Balance.
Ja.
Du balancierst auf einer Korkkugel oder Rolle und versuchst dann dabei zu telefonieren oder Computerarbeit zu machen und lernst dich selber wieder auszubalancieren im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kannst du überall mit hinnehmen.
Ja. Stimmt.
Das hilft. So banale Kleinigkeiten. Ja. Natürlich muss man auch den Lebensablauf entsprechend mal in die grobe Richtung schieben.
Ja. Toll. Gehen wir mal wieder zu den Öfen, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Du hast ja viel mit Endkunden halt auch zu tun oder Ofenbauern. Gibt es da irgendwelche Anekdoten, Erlebnisse, die dir im Kopf geblieben sind?
Jeder Besuch ist das schon ein Erlebnis.
Okay.
Ach, da gibt's viel. Ofen Götz in Nürnberg. Einer unserer ältesten Händler.
Okay.
Ich glaube, Ofen Götz macht seit 45 Jahren Kaminöfen. Die Generation, die früher mit dem Bulli nach Dänemark gefahren sind, mit dem alten Pritschenbulli, 6 Öfen gekauft,
okay,
wieder zurück und in 4 Wochen sind sie wieder hingefahren. Ich war mit dem WAM-Auto mit Öfen drauf bei ihm,
ja,
kannte ihn vorher nicht. Und er kommt raus und in seiner fränkischen Art, von WAM-Seitz. eure Öfen, die kannst du ans Fallrohr von der Dachrinne anschließen, die gehen ja eh immer. Da bist du bei einer guten Firma gelandet. So wurde ich an meinem, weiß ich, 20. Arbeitstag von einem Urgestein der Ofenbranche begrüßt. Ja, cool. Da habe ich mir gedacht, ja, es ist alles gut, hast alles richtig gemacht, ja, wenn das so funktioniert.
Ja, ja, ja.
Was gibt's für Sachen? Du wirst gerufen, ein Ofen brennt partout nicht. Händler findet aber keinen Fehler.
Ja.
Du fährst nach Bad Tölz,
okay,
700 Kilometer durchs Land und guckst, Ofen brennt nicht. Zerlegst, guckst, findest null Fehler. Es ist handwerklich alles perfekt, ja, gemacht. Machst ein Probefeuer und stellst fest, nee, irgendwie hast du hier keinen Zug. So, und dann guckst du dir den Schornstein an, klärt das auf dem Dachboden rum, ja, siehst aus wie die Sau. Oben ist nichts, alles ist gut. So, und dann geht's in den Keller und die Leute, ja, was wollen sie denn bei uns im Keller? Ich sag, ich muss den Schornstein prüfen. So, und finde Reinigungstür, alles ist gut. Und guck so um die Ecke und sehe einen schwarzen Vorhang. Was ist denn hier? Darf man dann so hinterm Vorhang gucken? Die hatten so ein Heimkino da aufgebaut. Ja. Und guck dahinter, ein riesengroßer offener Kamin, der genau an diesem Zug angeschlossen ist. Der konnte gar keinen Zug aufbauen, der Kaminofen.
Ja.
Da hättest du im Schornstein messen können, es wäre eine Aufwärtsbewegung da gewesen, aber im Ofenrohr kommt nichts mehr an.
Ja, 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 logisch.
Ja, zugestopft das Ding und der Ofen brannte, schöner hätte es nicht sein können.
Ja.
Das sind halt Sachen aus meinem Alltag, die man so erlebt.
Ja.
Du fährst irgendwo hin, der Ofen geht, er geht nicht, also elektronischer Ofen, mal hat er einen Fehler, mal hat er einen nicht. Je nach Sonnen- und Mondphase,
okay,
konntest du an nichts festmachen. War halt ein kleiner Stecker nicht richtig eingekrimmt in die Verbindung.
Okay.
Der hatte sich beim Zusammenfügen Stecker und Dose, hatte sich an Pin etwas hochgeschoben. So, hatte mal Kontakt, hatte mal keinen. So, wackel mal am Kabel.
Ja,
so, das war so ein Einsatz, hat 2 Minuten gedauert. Ich hab's direkt gesehen, den eben reingestöpselt, mit einem kleinen Schraubenzieher nachgedrückt. Dann konnte ich wieder fahren. Das war dann einmal München und zurück. Ne, kann man an einem Tag locker schaffen.
Ja, für Kreiskabel, ja. Ja, aber also im Prinzip bist du dann immer so ein bisschen der, ja, eigentlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann fährst du hin und versuchst noch eine Lösung zu finden.
Ja, genau. Das ist so mein Part und bis jetzt habe ich eine tolle Quote. Bis jetzt habe ich sie alle irgendwie hingekriegt. Ob das Schornsteine waren, wo 3 Züge miteinander verbunden waren. Ob das Feuerlöschholz war. Ich hab irgendwann mal den Begriff Feuerlöschholz geprägt. Ach, da gibt's viel. Also
Wahnsinn.
Jeder Fall ist äußerst individuell. Verdunstungskälte. Hatte ich jetzt einen Fall. Haus stand mehrere Jahre leer, Kaminofen. Auch so einer von denen, die du ans Fallrohr von der Dachrinne anschließen kannst, der eigentlich immer geht. Wenn nichts mehr geht, der geht. Und der ging da nicht. Das gibt's hier. Brennt eine Viertelstunde, 20 Minuten und auf einmal bricht der ineinander und es ist, also ein Phänomen.
Ja.
Letztendlich war der Schornstein so dermaßen nass durch Feuchtigkeit, weil er auch jahrelang nicht benutzt war, dass beim Anheizen, es kommt Temperatur, die Feuchtigkeit im Schornstein verdunstet und dieser Dunstschwaden kühlt dein Abgas herunter.
Ja.
Und schon ist dein Zug nicht mehr da.
Ja.
Das ist Physik.
Ja, das muss heißt, man erstmal drauf kommen.
Ich bin häufig mit in meiner Technik, in der Physik um das auch dem Kunden zu erklären, was passiert da jetzt gerade. Ne? Lernt man im Laufe des Lebens dann kennen. Ja. Ich bin halt immer auch wieder froh, dass ich auf eine technische Ausbildung zurückgreifen kann. Ja. Und ich versuche ja jedem Jugendlichen irgendwie auf den Weg zu geben, werd Handwerker. Geh nicht studieren. Da haben wir genug, werd Handwerker. Da lernst du halt Sachen, die kannst du immer wieder brauchen.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, da entwickelt sich das im Moment auch gerade ein bisschen in die positive, in unsere positive Richtung.
Ich wünsche es.
Also, zumindest habe ich das Gefühl. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt schon eure Öfen auf einem hohen Niveau und dann verbessert ihr es immer noch ein bisschen. Siehst du, also wir werden ja wahrscheinlich irgendwann eine neue Bundesemissionsschutzverordnung kriegen. Im schlimmsten Fall setzen sie wieder andere Grenzwerte ein.
Ja.
Wo siehst du denn noch Potenzial? Wie können wir die noch verbessern?
Also ich gehe davon aus, dass, wenn man das jetzt auch umleitet auf, wie sieht der Ofen der Zukunft aus? Ja. Wo geht die Reise hin? Ich glaube, ein paar Jahre wird man uns jetzt in Ruhe lassen. Mhm. Die Emissionswerte in der Luft sind ja besser denn je.
Ja.
Es ist da, glaube ich, kein Handlungsbedarf. Ich sage ja jetzt schon, dass die Öfen mittlerweile Luftreinigungsöfen sind und in der Frischluft ein höherer Staubanteil ist als in der Verbrennung von 2-3 Kilo Holz und du misst im Ofenrohr.
Ja.
Aber auch es ist Potenzial da. Materialien ändern sich, Regelungen, elektronische Regelungen. Wir sind da ja Gott sei Dank seit 2012 unterwegs. Ich gehe davon aus, dass der Ofen der Zukunft ein Stromkabel oder eine Batterie oder beides hat, dran hat, dass man über eine Abgasanalyse mehrerer Indikatoren, Temperatur, Restsauerstoff im Abgas, so wie wir es mit der Lambda-Sonde machen, bestmöglich auswertet und den Fehler vor dem Ofen versucht, erst gar nicht wirken zu lassen.
Ja, ja, ja.
Dass man dem Benutzer möglichst wenig gibt, was er falsch machen kann. Dass der Ofen eine Intelligenz hat, dass er über die Parameter erkennt, was habe ich denn für ein Holz? Holzsorten brennen nun mal unterschiedlich.
Ja, stimmt.
Nadelholz im Süden zu Hartholz in der Mitte oder im Norden. Die haben unterschiedliche Temperaturwünsche in der Verbrennung. So, dann nützt es nichts, wenn man dann ein Eichenholz versucht, mit 300 Grad Abgastemperatur zu verbrennen. Das wird nichts.
Ja.
Wenn man denn die Emissionen dabei betrachtet.
Ja, logisch.
Und wir besitzen diese Intelligenz in den Steuerungen, da einzugreifen und auf dem Weg möglichst viel rauszuholen.
Ja.
Trotzdem aber für den Endkunden praktikabel ist, weil es nützt nichts, wenn wir einen Ofen stricken mit 105% Wirkungsgrad.
Ja, ja, ja.
Ne, ist ja völlig unplausibel. Der aber dann bei Lieschen Müller oder Dörte Dinkel nicht mehr handelbar ist.
Ja, ja, ja.
Da verlieren die Leute, glaube ich, dann Lust an dem Ofen. Und der Ofen muss den Kunden gefallen, nicht den Politikern und den Prüfstellen.
Ja.
Sonst verlieren wir die.
Ja, 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 da ist was dran. Du bist ja quasi ausgesprochener, oder ne, du bist die ganze Zeit im Bereich mit Kaminöfen unterwegs. Wie siehst du die gemauerten Anlagen? Ist das, oder siehst du einen Vorteil bei den Kaminöfen? Oder können die Kaminöfen eigentlich ähnlich wie eine gemauerte Anlage sein? Oder?
Ja, das Herz schlägt natürlich für die Kaminöfen, ist klar. Ich bestaune die gemauerten Anlagen. Okay. Ich mag Fliesen, Keramik.
Ja.
Sehe natürlich im Süden mehr bunte Anlagen als hier im mittleren oder im nördlichen Bereich. Wir haben ein Nord-Süd-Gefälle.
Definitiv.
So, und wenn ich bei dir in der Ausstellung gucke, das ist halt häufig sehr hell.
Ja.
Woanders sieht man dann auch grün, rot, blau oder braun oder andere Farben. Ich glaube, Farbe ist generell wichtig. Da wird es auch in der Kaminofenbranche mal wieder Zeit. Ich bin ja eingestiegen, da kamen dann braune Öfen.
Ja.
Also es früher war grau und gussgrau, gussgrau hell und dunkel, dann schwarz. So, Gußgrau ist sehr wenig geworden.
Ja, stimmt.
Dann gab es mal dieses schicke Kaffeebraun.
Ja.
Ist völlig wieder verschwunden.
Ja, ja, ist weg.
Vielleicht kommt ja irgendwas anderes. Ja. Weiß hat bei Kaminöfen nicht so funktioniert.
Ja, schwierig, ja.
Haben wir dann auch irgendwann eingesehen und sie wieder eingestellt. Ja. Das Weiße war bei uns nicht gut.
Ja.
Aber man kann ja mit Verkleidung arbeiten. Man kann mit Keramik arbeiten.
Ja.
Das finde ich gut, da bin ich offen, weil der Ofen steht ja 30 Jahre bei den Kunden. In der Zeit kaufen die 5, 6 Autos,
ja.
Heiraten einmal neu und kriegen das zweite Wohnzimmer.
Ja.
Es ist ja ein Einrichtungsgegenstand, es ist ein Möbel.
Ja.
Und das muss man natürlich auch beachten bei den Verkleidungen. Vielleicht ist das ja auch ein Markt, mal nach 15 Jahren die Verkleidung zu wechseln.
Ja, also ich sag mal, also meine Erfahrung war immer, es gibt ja viele Öfen, die dann auch geworben haben, kannst du später nochmal ändern und meistens haben die Leute sich dann doch das, was in der Ausstellung stand, ausgesucht und geändert wurde es trotzdem nie.
Ja.
Aber man hatte die Option, also keine Ahnung, vielleicht ist das ein Verkaufsargument, aber also ich glaube, es ist ganz, ganz selten, dass wirklich einer hinterher nochmal was umbaut.
Aber gemauerte Anlagen, es ist ein anderer Einsatzzweck, als den wir als Kaminofen haben.
Ja.
Wir sind halt die schnelle Wärme. Familie kommt nach Hause, der Erste, der da ist, zündet den Ofen an. Ich habe nach einer Viertelstunde Wärmeabgabe.
Ja.
Wenn man dann ins Bett geht, noch 2, 3 Schritte auflegt. Wir bewegen uns ja in einem Massebereich zwischen 150 und fast 400 Kilo. Da ist von Wärmespeicherung nicht so wirklich viel.
Ja, ja.
Da haben die gemauerten Anlagen halt einen ganz anderen Zweck.
Ja.
Wir sind das spritzige, schnelle Motorrad und die gemauerte Anlage ist der LKW.
Ja, ja, okay.
Jeder hat seinen Einsatzzweck.
Ja.
Und so sind es halt unterschiedliche Werkzeuge.
Ja, keine Frage.
Ich nutze ja zu Hause ein hybrides Heizsystem. Ich bin ja Holzheizer.
Ja, ja.
Ich mache jedes Jahr einen LKW und einen Anhänger voll Brennholz, Stammholz.
Okay.
Jetzt gerade auch wieder frisch dabei. Ich heize mein Haus mit einem Scheitholzkessel.
Ja, okay.
Ich habe einen Pelletkessel als Backup. Mhm. Ich habe eine Solarthermie auf dem Dach. Ich habe auf jeder Etage einen Kaminofen.
Ja.
Ich habe einen Saunaofen, ich habe einen Grillkoter.
Okay.
Bei uns ist Holzheizen das Thema.
Ja, cool.
Im Haus davor, da hatten wir eine Anlage drin, schön Kachelofen mit einer Sitzbank davor. Und ich finde das toll, du kommst nach Hause, der erste Griff geht auf die Fläche. Oh, es ist noch warm.
Ja.
Tolles Gefühl. Also ich respektiere verschiedene Arten von Anlagen. Ich mag hybride Heizsysteme, das ist die Zukunft.
Ja.
Und ich bin froh, bei Kaminöfen zu sein.
Ja, okay.
Ist halt die andere Mannschaft.
Ne? Ja, alles gut. Es ergänzt sich ja. Es ist ja nicht, es muss ja auch einen Sportwagen geben.
Ja.
Wir können ja nicht nur LKWs verkaufen. Ich mache eine Spotify-Playlist. Gibt's ein Lied, das du mit dem Ofenbau oder dem Feuer verbindest?
Nur eins oder darf ich?
Du darfst auch mehrere, kein Problem.
Es gibt so viele Lieder. Ich war ja ein bisschen vorbereitet.
Ja.
Was ich denn an Liedvorschlag mitbringe? Ich bin ja so ein 68er. Musik hat mich in den 80er Jahren geprägt. Ich bin bei Heavy Metal, Hard Rock hängen geblieben.
Du bist nicht der Einzige.
Ist halt ernste, ehrliche, handgemachte Musik.
Yep.
Und ich kann mit den aktuellen Sachen nicht so wirklich viel anfangen, was man so dann im Radio hört. Bei mir ist also auch Radio Bob auf Taste 1 gelegt. Ne?
Oh, da kannst du was gewinnen, habe ich gehört.
Ja. Meine Bands damals, das war AC/DC, Iron Maiden, okay. Metallica, Queen, Whitesnake, Saxon, Accept. Ich habe also wirklich gute Musik erleben dürfen. Und von daher bin ich so heute zwischen Metallica und AC/DC. Und was mir so, wenn ich den Bogen zum Burnout schlage,
okay.
Fand ich den Text sehr interessant von Metallica, Sad But True.
Ja.
wenn man sich den mal auf Deutsch übersetzt und zergehen lässt, trifft das richtig gut. Ja. Und den würde ich für die Playlist nehmen, wenn er nicht schon drin ist.
Nee, ist er noch nicht.
Dann rein. Sad But True von Metallica.
Klasse, machen wir.
Aber ansonsten The Unforgiven beispielsweise oder Nothing Else Matters. Ja. Nothing Else Matters ist auch toll.
Ja.
Also vielleicht hast du ja auch noch einen Reserveplatz in der
Playlist. Auch kein Problem, wir können fast unbegrenzt da reinsetzen. ja, ich habe meine nächste Frage wäre eigentlich, siehst du die Ofenzukunft? Aber da hast du ja gerade eigentlich schon eine ganze Menge zu gesagt.
Ja.
Also du bist aber auch positiv.
Ich bin positiv, der Bedarf ist einfach da.
Ja.
Regionale Verfügbarkeit von Brennholz.
Wie ist das in Dänemark? Das ist ja eher, da gibt es ja gar nicht ganz so viel Holz, oder? Oder täuscht man sich da?
Es sind andere Hölzer. Also
okay.
Die heizen sehr viel Birke.
Ja.
Die ich hier bei uns, also ich komme aus dem Sauerland, bei uns gibt es entweder Buche oder Fichte. ich kenne die Birke so vom Heizen eigentlich kaum.
Mhm.
Selten, dass sich bei mir mal eine verirrt. Sie brennt mit hellerer Flamme, ist aber dem Hartholz nah.
Okay.
Vielleicht ähnlich wie so ein Obstgehölz.
Mhm. Wie siehst du deine Zukunft?
Ich sehe meine Zukunft, dass ich noch mindestens 10 Jahre in dieser tollen Branche sein möchte.
Okay.
Dass man zum Ende der Arbeitszeit vielleicht nicht mehr ganz so viel unterwegs ist. Das Fahren in Deutschland macht keinen Spaß mehr.
Ja,
dass ich dann den Bereich Schulung vielleicht etwas mehr priorisiere und da ausbaue. Wenn ich dann mein Arbeitsleben umhabe, ich freue mich drauf, dass man den Hobbys dann frönen kann. Ich bin leidenschaftlicher Camper.
Okay.
Irgendwann mal angefangen mit einem ausgebauten Land Rover.
Ja.
Über verschiedenste Fahrzeuge, Wohnmobile, Wohnwagen, jetzt wieder ein Wohnmobil. Unterwegs sein, ich möchte gerne reisen im Alter. Ich möchte ganz viel sehen. Ich sehe ja in meinem Alltag viele Städte, wo man durchsaust.
Ja, ja, ja.
Dann sagen ja die Bekannten, boah, wo du überall immer bist, du hast ein Leben. Ja,
im Hotel und im Studio.
Ja, genau. Scheiße. Du kriegst kaum was von mit.
Ja.
Wenn man dann abends mal noch sich die Beine vertritt, läufst irgendwo durch die Altstadt, kennst dich aber nicht aus, weißt ja nicht, wo du hin musst.
Ja.
Und das sind halt viele Sachen, die ich entdecken möchte. Mhm. Ich möchte reisen. Bekannte machen es vor. Jetzt Rüdiger Brause, ehemaliger Niederlassungsleiter von Hagaus Neu-Ulm, ist ja letztes Jahr in Ruhestand.
Ja.
Der hat eine tolle Reise gemacht durch Frankreich, durch Spanien, durch Portugal, wieder zurück, Italien. Wir haben uns dann im Urlaub zufällig in Kroatien getroffen.
Nee. Wahnsinn.
Man beobachtet halt den jeweiligen Status des anderen. so hat man dann da auch mal einen schönen Abend auf dem Campingplatz.
Cool.
Das möchte ich gerne machen.
Ja.
Ich möchte natürlich auch ein bisschen Sport, ein bisschen Natur, meinem Hobby grillen frönen. Ich bin leidenschaftlicher Griller.
Ich sehe es bei Facebook regelmäßig und neidisch und mir läuft der Klapper aus dem Mund, aber ja, gut.
Ja, das ist wirklich Hobby geworden.
Ja, ne?
Irgendwann aufgehört zu rauchen. Und der Körper verlangt ja weiter nach Raucharomen.
Okay.
Und der Wechsel auf schottische Whiskys hat nicht ganz ausgereicht. Es musste noch mehr Grillfeuer sein. Und ich habe 15 Grills zu Hause, verschiedenster Art, über Gas, über Kohle, über Keramikgrills, Smoker, Pelletsmoker. Halt für jeden Einsatzzweck so das Richtige.
Okay.
Und das ist immer so eine schöne Prozedur. Wenn man dann nach Hause kommt, es ist Freitag, man bereitet dann schon mal vor.
Also beim nächsten Treffen von Wamm musst du mal vorgrillen, glaube ich.
Ja, wir können das gerne bei mir im Garten machen. Ich habe eine schöne große Grillquota, da passen ein paar Leute rein. Schön Flammlachs über Buchenholz.
Ja, ich krieg gerade Hunger.
Ja.
Ich danke dir für ein tolles Gespräch, Michael. Ich hoffe, dass du unserer Branche noch lange erhalten bleibst. Ich kenne dich halt wirklich nur als sehr, sehr kompetenten Partner und vielen Dank für deinen Einsatz und für das nette Gespräch.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Es war mir wirklich eine Ehre und allen alles Gute.
Danke dir. Ciao.
Ein sehr schönes Gespräch mit Tiefgang, Offenheit und interessanten Einblicken. Mein herzlicher Dank, Michael, für dein Vertrauen. Bleib gesund und heiz die 15 Grills schon mal vor. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr liked, teilt, empfehlt, kommentiert und was sonst noch so geht. Bis zur nächsten Folge.